14. Mai 1968, Dienstag. Der neue Wirtschaftsrat der CSSR bespricht den Plan, die Krone demnächst konvertierbar zu machen, nicht erst in 5 Jahren. Es wäre die erste Währung des Ostblocks, die auf den kapitalistischen Markt dürfte. Es sieht aus nach Streit. So könnte das Land in eigenem Geld bezahlen, so braucht es keine Dollaranleihe mehr und die Angestellte Crespal müsste nicht versetzt werden, weg aus New York. Crespal dachte mitunter wegzugehen aus Jericho. Nicht Kaaponti, sondern er würde ins Gefängnis müssen für die Straftaten, mit denen er die Befehle des Herrn Stadtkommandanten ausführte. Von der verrutschten Buchführung bis zum Schwarzhandel im Amt, mal zugunsten, mal zu Lasten der Stadt. Nur er sah nicht voraus, dass Ponti sich vergessen würde bis zu einer Absetzung des Bürgermeisters, wenn es doch zum Erschießen immer wieder nicht reichte. Er hatte nicht viel mitzunehmen in den Westen, eben das eigene Kind und die Hanna von Olerichs, wenn sie wollte. Zumindest wollte er wissen, wohin er sie brachte. Das sagte ihm einer, der stand an einem Sonntagnachmittag, schon im August 1945, an der Pumpe wie aus der leeren Luft gewachsen. Das war ein Mann in meines Vaters Alter, aber schmächtig in der Statur, wie ein Junge von 18 Jahren. Seine Haare waren aber nicht weiß vom Wegstaub. Er fragte Crespals Tochter, ob er sich wohl ein wenig Trinkwasser abnehmen dürfe. Solche Höflichkeiten waren ihr lange nicht vorgekommen und sie will ihn gleich für einen aus Crespals Gegend angesehen haben. Sie schüttelte den Kopf und ging in das steinkühle Haus, ihm einen Becher voll von da zu holen. Er stand da wie vorhin und beim Trinken sah er sie an, als müsse ihm der Blick über die Nasenspitze springen. So fältete er sie. Unbegreiflicherweise fragte er dann nach der Uhrzeit. Und als Gesine in den Himmel sah, ließ er sich auf den Pumpenstein nieder, seufzend über Beschwerden des Alters, die er aber nicht hatte. Der trug seine Armbanduhr kurz oberhalb des Fußknöchels, dem fiel was ein, und durchgekommen war er auch auf dem ganzen Weg über die Grenze. Nun erkannte sie ihn als Erwin Plath, nicht so sehr als den Gast bei einer Beerdigung 1938, sondern als eines von Crespals Geheimnissen aus der Zeit des Krieges. Sie führte ihn ungesehen in Crespals Büro und fing gleich an, auf die Felder zu laufen. Den konnte sie nicht mitnehmen durch Jericho. Das war eines der wenigen Male, da Crespal sich betrug wie der Herr im Haus und bei Frau Abs das Abendessen auf seine Stube bestellte. Er wollte von solchem Besuch keine Viertelstunde verlieren. Dann wurde Gesine noch nach einer Flasche von Jakobs Handelsware geschickt. Und als sie zur Schlafenszeit in ihr Zimmer gehen wollte, zog Erwin Plath sie auf einen Stuhl mit der ernsthaften Begründung, er müsse sie noch ein wenig ansehen. Crespal betrachtete sein Kind zweifelnd, die Augen an eine Erinnerung verloren. Er schickte sie nicht ins Bett, auch Hanna nicht. Die Kinder sahen den Erwachsenen zu, die das Wiedersehen begingen wie Kinder, eifrig, ohne Misstrauen, einer am anderen vergnügt, immer von neuem vorfreudig und immer noch einmal erzählten sie einander, wie es gewesen war. Dann kam Crespal mit seiner Frage. Plath fing zu nicken an, er zog aber die Lippen von den Zähnen weg, als habe er auf etwas Faules gebissen. Er war nicht mehr in Lübeck, ihn hatte es nach Itzehoe verschlagen. Über den Umzug ließ er sich nicht genau aus, auch nicht über seine neuen Geschäfte an der Stör. Umso lieber über die Briten. Offenbar nahmen die sich nicht so in Acht in einem besetzten Gebiet, wo sie den sowjetischen Waffenbrüdern keinen schädlichen Leumund hinterlassen wollten. Crespal kannte die Kasernen von Itzehoe, die Gudewill, die Waldersee, die Gallwitz am Langen Peter und die Hanseaten am Friedhof, die kannte Crespal. In denen saßen die Briten, es war ihnen lange nicht genug Raum. Ende Mai hatten sie das beste Wohnviertel in Sude beschlagnahmt. 95 Häuser, meist modern eingerichtete Villen. 3 Stunden gaben sie den Bewohnern, nur Wertsachen, Wäsche und Bettzeug hatten sie mitnehmen dürfen. Jetzt saßen in solchem Haus englische Familien mit 1 bis 2 Kindern. Die Deutschen waren in die letzten Bodenkammern, Verschläge, ja, in die Keller gestopft. Und Crespal wusste wohl von Itzehoes Kanalisation, dass es keine gab, ja. Die Militärregierung hatte ein versiegeltes Zimmer je Haus zum Unterstellen von Sachen erlaubt. Die Sachen fanden sich an auf dem schwarzen Markt. Das war also der Respekt der Briten vor Siegeln. Sie saßen im Harmonia Hotel am Holzkamp, der Viehmarkthalle, in 2 Kinos. Sie hatten die Sportplätze für sich allein genommen. Von dem requirierten Wohnraum stand viel leer. Sie behielten ihn doch. Sude war Sperrgebiet für Deutsche, wenn sie da nicht arbeiteten. Eines Morgens kommt der Bürgermeister in sein Amtszimmer und findet seinen Schreibtisch nicht mehr und nichts von der Einrichtung, die hat das Besatzungsamt geholt. Die Briten gingen auch privat auf Razzien. Die holten sich aus den deutschen Quartieren Möbelstücke, Bilder, Rundfunkgeräte, Fotoapparate, Briefmarkensammlungen und sonst Kriegswichtiges. Die versteckten sich nicht einmal hinter einem Buffet. Die fuhren mit ihren Jeeps durch Itzehoe wie die Wilden. Auf Tote kam es ihnen nicht an. Eine Division hieß die Wüstenratten. Die saß in der Hanseatenkaserne. Die nannten sie Richmond Barracks, Wüstenratten. Hannah fragte nach den Netzwerken. Da war ihre Verwandtschaft bekannt. Plath kannte die. Die warteten noch am Gaswerk. Die hatten keine Rohstoffe. Die lieferten nicht. Hannah bedankte sich eingeschüchtert. Sie suchte noch nach einem anderen Platz für sich als Jericho. Nun war wieder einer verloren. Richmond Barracks, sagte Crespel ratlos. Er meinte aber das britische Benehmen. Plath winkte das weg, mit einem Mal auf das Geschäftliche bedacht. Er war nicht wegen der Briten gekommen. Crespel hatte doch so einen Befehl, Parteien zu gründen. Die Briten erlaubten so etwas nicht. Sieh an, die Sowjets. Ja, nein, sagte Crespel, nicht ganz ruhigen Gewissens. Das war ein Befehl K.A. Pontis, der ihm aus den Augen geraten war. Der Herr Stadtkommandant verlangte eine Ortsgruppe der Sozialdemokraten, eine der Christlichen Union zur Demokratie und eine kommunistische. Crespel konnte doch nicht vorgehen wie bei der Erschaffung der Welt und Parteien machen in Jericho. Nun weckte Plath die schläfrigen Kinder, indem er von ihnen Abschied nahm. Er leitete sie in die Schlafkammer wie Schafe, so fürsorglich, sie merkten es kaum und sagte beiden noch etwas Hübsches über ihr Haar. Als er zu Crespel zurückgegangen war, blieb es lange still und die Kinder schliefen ein bei sanft klirrenden Geräuschen. Das war das Nachtgetier, das durch die offenen Fenster auf die Kuppel der Petroleumlampe stürzte. Plath hielt seinem Parteifreunde vor, dass er nicht ohne Nachfolger gehen konnte, wenn er denn Jericho verlassen wollte. Crespel brummte etwas. Es mochte bedeuten, dass es ohne ihn besser laufen möge. Also musste Crespel eine Partei aufbauen, die dem Herrn Stadtkommandanten recht und lieb war. Die kommunistische. Von daher werde dieser Ponti einen neuen Bürgermeister annehmen. Crespel brachte nicht einmal eine sozialdemokratische zustande. Ach was, die SPD, sagte Plath, als schmecke ihm die eigene Partei nicht. Dann kam heraus, dass er sich in Jericho schon umgetan hatte nach Mitgliedern von früher. Die hatten ihn hart abfahren lassen und einer, Peter Wulff, habe sich auf niemand berufen als auf Crespel selber. Der halte die Parlamenterei auch für Schied. All den ganzen Schied noch eins, murrte Crespel, streitsüchtig mit einem Mal. Plath hatte bloß einen Kägebein gefunden für die Christliche Union. Crespel war es recht, dass ein Auswärtiger ihm Arbeit abnahm. Er könnte das nicht mal mit Spaß gut machen. Nun wurde Plath geduldig und eifrig und sprach mit lauter Umwegen. Crespel erinnerte sich an seine Zeit in der Partei, an die heimlichen Absprachen vor der Sitzung, an die verabredeten Einwürfe oder Fragen zur Geschäftsordnung, bis das Ergebnis der Abstimmung stand, bevor noch einer die Hand gehoben hatte. Herausgekommen waren dabei kleine Mäuse und ein Panzerkreuzer. Crespel hielt einfach den Mund. Plath ließ sich nicht daran erinnern, dass er in den Artilleriekasernen von Güstrow der Jüngere gewesen war. Er stellte Crespel vor, dass die Kommunisten die Sozialdemokratische Partei nur aufbauen wollten, um sie später in einem Bündnis zu schlucken. Die Sache mit der Aktionseinheit 1931-1935. Erwin Plath war nun gekommen, die richtigen Leute gleich bei den Kommunisten unterzubringen. Nicht bloß Flüchtlinge, die auf neues Land hofften, nein, Einheimische, denen nicht gleich Gewinnsucht nachzusagen war. Kommunisten der ersten Stunde und doch heimliche Posten der Sozialdemokratie. Alfred Bienmüller, Schmied in Jericho, wollte das Opfer bringen. Warum wollte Crespel das nicht? Zu solchem Zwecke war Erwin Plath über die grüne Grenze bei Ratzeburg geschlichen. Und zwar konnte Crespel den Abend noch länger halten mit Plaths Erinnerungen an vergangene Gelegenheiten, auch mit noch einer halben Flasche Wodka. Die Enttäuschung rutschte ihm nicht einmal heraus. Zwar, sie war da. Er hatte gedacht, Plath wäre einmal seinetwegen gekommen, nicht der Sache zuliebe. Einen Augenblick hatte er überlegt, ob er doch Ja sagen könne, nur dem anderen zuliebe. Am Morgen war er erleichtert, dass Plath nächtens weitergegangen war zu einer neuen Ortsgruppe. Den Kindern aber war der Besuch erfreulich gewesen. Und Hanna Ohlerich bat darum, dass Crespel die Adresse dieses umgänglichen Menschen aus Itzehoe unter ihren Augen aufschrieb. Von K.A. Ponti jedoch wurde Crespel kein Mal gebeten, ein Vorsitzender für die Kommunisten zu werden. Sein Bürgermeister sollte ihm die Parteien zwar machen, nicht aber einer beitreten, so sah es aus. Die Zeitung Rude Pravo, Organ der tschechischen und slowakischen Kommunisten, wendet sich mit einem Fragebogen an ihre Leser. Über zwei Drittel einer Seite. Ist die innere Demokratisierung einer kommunistischen Partei eine ausreichende Garantie für Demokratie? Sollte die kommunistische Partei ihre Führerschaft ausüben, indem sie mit Hingabe eine freie, fortschrittliche sozialistische Entwicklung vorantreibt oder indem sie über die Gesellschaft herrscht? Könnte man von einer sozialistischen Demokratie sprechen, wenn die führende Rolle nur von der kommunistischen Partei wahrgenommen wird? Könnten Sie sich das vorstellen?